Hohelied, Kapitel 4, Vers 12. Meine Schwester, liebe Frau, sagt der Heiland, meine Schwester, liebe Frau, du bist in verschlossenem Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Baum. Amen. Ich bin froh, liebe Brüder und liebe Schwestern, wieder mit Ihnen zu sein. Wenn ich sage, liebe Brüder und liebe Schwestern, gebrauche ich nicht eine gewöhnliche Formel. Ich sage es, weil ich euch wirklich liebe. Einige von Ihnen wissen, dass ich einer deutschen Familie meinen Glauben schulde. In Hitlers Zeit, als eine solche Kluft zwischen Deutschen und Juden bestand, war ein sächsischer Schreiner oder Zimmermann. Er hatte zu Gott gebetet, ich möchte, bevor ich sterbe, war alt, dir eine Freude machen. Ich möchte eine Seele für dich gewinnen. Ich weiß, du machst keinen rassischen Unterschied, du liebst alle Menschen. Deutsche, Rumänen, Ungarn, wer das sei. Aber vielleicht hast du doch eine besondere Freude, wenn ich einen Juden bringe, weil du selbst im jüdischen Volke geboren bist. Aber in meinem Dorfe gibt es keine Juden. Ich bin arm und alt, ich kann nicht herumfahren, einen Juden zu suchen. Aber du bist groß, bringe einen Juden in das Dorf und ich werde mein Bestes tun, ihn zum Glauben zu überzeugen. Nun, ich bin ein Pfarrer. Sie werden das von keinem anderen Pfarrer hören. Ich bin ein Pfarrer, der fest überzeugt ist, dass Gott niemals, aber niemals ein Gebet erfüllt. Erfüllte Gebete gibt es nicht. Er hat für einen Juden gebetet. Er bekam zwei. Gott gibt niemals, was wir von ihm verlangen. Er gibt mehr oder besser. Und meine Frau und ich kamen dort ins Dorf. Er brachte uns zum Glauben. Und ich verdanke es Deutschen. Und daher habe ich eine besondere Vorliebe, zu Deutschen zu sprechen. In einer schweren Zeit, als die Juden verfolgt wurden, hielten deutsche Brüder fest zu uns, obwohl es sehr gefährlich war. Und dann kam eine andere Zeit, die Russen drangen in Rumänien ein und jetzt waren die Deutschen vogelfrei und die Deutschen konnten in Häusern von Judenchristen versteckt werden. Man konnte das eine oder das andere für sie tun. Meine Frau und ich sind sehr froh, mit ihnen zu sein. Übrigens sollen sie meine Frau sehen. Kannst du ein bisschen davon? Oder hast du schon gesagt? Sie ist so schön, dass es gut ist, sie auch zweimal zu sehen. Ich habe sie 14 Jahre lang nicht gesehen. Und dann, komm, sollen Sie sich noch einmal sehen. Und darf ich? Ich habe sie 14 Jahre lang nicht gesehen, aber im Maß, in welchem sie älter wird, wird sie schöner. Der Heiland sagt zu seiner Braut, du bist wie ein verschlossener Brunnen. Was meint er damit? Ich will euch über eine Person der Bibel erzählen, von welcher selbst bibelfeste Christen sehr wenig wissen. Wer von Ihnen erinnert sich, wer Vashti ist? Bitte erhebe die Hände. Wer kennt den Namen Vashti? Sehr, sehr wenige. Eine wichtige Persönlichkeit der Bibel. Vashti war Königin. Sie war die Frau des König Ahasverus, Königs der Perser. Und das war ein reicher, ein großer König. Und er war sehr beschäftigt. Er war so beschäftigt, dass er mit seinen Fürsten und mit seinen Prinzen und mit seinen Ministern und mit seinen Abgeordneten zusammen 180 Tage eine Gelage hatte, ein Bankett. Stellen Sie sich vor, wie gut dieses Land behütet wurde, wenn alle Führer des Landes 180 Tage tranken und aßen. 180 Tage. Das hat die Stille gelegen. Und als sie viel getrunken hatten, viel Wein getrunken hatten, sagte Achasverus, man soll meine Frau, die Vashti, bringen. Das steht geschrieben im Buche Esther 1. Und Vashti wusste, dass man dem Willen ihres Mannes nicht widersprechen darf. Er hackte den Kopf ab. Es war Todesstrafe, wenn seine eigene Frau zu ihm ging, ohne gerufen zu sein. Und er, was für eine Rolle spielte bei ihm im Menschenleben? Als Haman ihm vorschlug, töten wir doch alle Juden, dann werden wir ihre Besitztümer haben, er war sofort einverstanden. Er war ein Tyrann. Und jetzt der Tyrann verlangt so viel von ihr. Komm doch zu unserem Gelage. Und sie sagt nein. Sie wusste, sie nimmt eventuell Todesstrafe auf sich. Vashti. Warum hat sie das getan? Weil sie ein verschlossener Brunnen war. Sie war eine gläubige Frau. Und eine gläubige Frau geht nicht zu den Gelagen, zu den Banketten, zu allen diesen großen Dingen der Ungläubigen. Im Buche der Sprüche steht geschrieben, schlechte Gesellschaft kann gute Sitten verderben. Ich habe viele Leute gekannt, die sehr gute Sitten hatten, aber in schlechte Gesellschaft gerieten und all ihr Gutes verloren. Sie wollte nicht zu diesem Gelage gehen. Sie wusste, die hatten Zehner und Zehner Tage getrunken und sie wussten, wie Trunkene auf Frauen schauen, wie sie über die Frauen sprechen, wie sie zu den Frauen sprechen. Es ist eine so schreckliche Atmosphäre. Ich gehe nicht hin. Nehemia sagt, er war oben irgendwo und baute am Tempel. Und man rief ihn hinunter. Die Vögte der Babylonier. Und er sagte, ich bin an einer hohen Stelle und kann nicht hinuntersteigen. Ein Gläubiger geht nicht hinunter zu den Gelagen dieser Welt. Vashti hatte die Gefahr auf sich genommen, getötet zu werden. Aber sie stand dabei. Hinter dem eisernen Vorhang, wie es früher war, noch jetzt in kommunistischen Ländern, weil es noch jetzt kommunistische Länder gibt, das größte Volk der Welt sind die Chinesen. Jeder fünfte Mensch in der Welt ist ein Chinese. Und in China sind noch jetzt die Kommunisten an der Macht und herrschen, wie die Kommunisten es in anderen Ländern getan haben. Nicht so schlecht in Ostdeutschland, aber sehr schlecht in Rumänien, in Russland und in anderen Ländern. Wir haben Dokumentation, die wir jedem anbieten, der interessiert ist. In China wurden unschuldige Leute zu Tode verurteilt. Das ist nicht das Schlimmste. Gehängt zu werden oder erschossen zu werden. Sie wurden nicht erschossen. Sie wurden auf einen öffentlichen Platz gebracht, wo Tausende versammelt waren. Sie mussten dort sein. Es wurde ihnen der Bauch aufgeschlitzt, das Herz und die Leber hinausgenommen, vor den Augen aller gebraten, in Stücklein zerschnitten, und die Anwesenden mussten essen vom Körper ihres Glaubensbruders oder derjenigen, die ihre Überzeugung teilten, unschuldige Leute. Kannibalismus. Das gab es nicht in einem Fall oder in zwei. 100 solche Fälle sind dokumentarisch belegt. Es gibt noch jetzt Kommunismus in China. Es gibt in Vietnam. In Vietnam wurden in diesem Jahr Christen zu Tode verurteilt. Und nachdem sie erschossen wurden, kamen die Kommunisten zu der Familie mit der Faktura. Sie hatten für den Sarg zu bezahlen, für die Kugel, die Spesen des Gerichtes. Die Kommunisten sagten, wir werden nicht unser gutes kommunistisches Geld ausgeben für Christen. Die Christen sollen selbst bezahlen, wenn man sie erschießt. Solche Dinge kommen noch jetzt vor. Und die Kommunisten begehen solche Sachen. Sie haben sie begangen und begehen sie noch jetzt. Und gleichzeitig locken sie Leute. Kommt doch zu uns. Seid mit uns Kommunisten. Und Leute, Gläubige nehmen es auf sich, zu sterben und reichen den Kommunisten nicht die Hand zur Mitarbeit. Die Kommunisten haben auch in China eine Stasi, so wie ihr sie in Ostdeutschland gehabt habt. Aber die Christen wollen mit der Stasi nicht zusammenarbeiten. Sie ziehen es vor, verhaftet oder gefoltert zu werden. Es muss einen absoluten Bruch geben zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Wir bewahren Liebe zu den Ungläubigen in unseren Herzen, aber wir machen mit ihnen nicht mit. Wir machen mit ihnen nicht mit. Warum machen wir mit ihnen nicht mit? Wie viele von Ihnen wissen, ich bin ein Judenchrist, meine liebe Frau ist auch jüdisch. Und ich kann euch ein Geheimnis der hebräischen Sprache sagen, in welcher die Bibel geschrieben wurde und gedacht wurde. In jeder Sprache der Welt predigend, kann ich dieses Buch erheben und sagen, dies ist das Wort Gottes. Nun, dies ist von Juden geschrieben und gedacht. Aber wenn ich in Israel predige, kann ich nicht sagen, dies ist das Wort Gottes, weil die Hebräer das Wort nicht haben. Wort gibt es nicht. Worte sind Plapper. Die Hebräer sagen anstatt Wort, Davar. Und Davar bedeutet auch im modernen Hebräischen, das in Israel heute gesprochen wird, ein reelles Ding. Ani noten lecha et adavar hazeh. Ich gebe dir dieses reelle Ding. Wort im Hebräischen bedeutet jenen, mit zu dem ich spreche, zu bereichern. Ich gebe ihm etwas Reelles, etwas, das er bis dahin nicht gehabt hat. Das heißt, Worte zu geben. Nicht nur geplappert. Im Hebräischen gibt es das Wort sagen nicht. Man sagt so viele Dummheiten. Sagen kann man auf Hebräisch überhaupt nicht. Anstatt sagen, gebrauchen sie das Wort lesaper. Lesaper bedeutet, eine Juwele, einen kostbaren Stein zu geben. Wenn du den Mund öffnest, denken wie ein Hebräer, musst du einen kostbaren Stein geben. Man hat nicht immer kostbare Steine zu geben. Man ist manchmal geärgert, man ist manchmal Sorgen. Mach nicht. Hast du keinen kostbaren Stein zu geben? Halte deinen Mund zu. Öffne sollst du den Mund nur, wenn du einen kostbaren Stein zu geben hast. Es muss nicht ein großer Stein, es kann ein kleiner Stein sein. Die Suppe deiner Frau gefällt dir nicht. Kannst du sagen, die Suppe schmeckt mir nicht. Das ist kein kostbarer Stein. Aber wenn du ihr sagst, ich habe dich so lieb, spielt bei mir keine Rolle, ob die Suppe besser oder weniger schmeckt. Ich habe dich lieb, komm, ich gebe dir eine Umarmung. Das ist ein kostbarer Stein. Ein Wort der Liebe. Man kann anders im Hebräischen nicht etwas sagen. Sie haben ein anderes Wort für sagen, Lemor. Und Lemor bedeutet, zum höchsten Zweig eines Baumes zu erheben. Wenn ein Hebräer spricht, kommt der Mensch, zu dem er spricht, auf eine andere geistige Höhe. Wer so denkt, wir sprechen zu anderen, so schätzt, ich kann das tun, ich kann den anderen bereichern und verschönern, der kann sich nicht von der Welt heruntergezogen fühlen. Wir dürfen das nicht. Wir können einem anderen Menschen das ewige Leben geben. Es ist uns anvertraut. Jesus Christus ist uns anvertraut. Und von uns hängt es ab, ob wir ihn geben oder nicht. Dieser gute Zimmermann, Wölfkes, der mich vor 45 Jahren zum Glauben gebracht hat, hätte mir gesagt, er hat mich auf einer Dorfstraße begegnet. Hätte mir sagen können, das Wetter ist heute schön, was denken Sie über das Wetter? Oder irgendeine politische Nachricht. Er hat mich aufgehalten und sprach zu mir über Christus und hat mir das ewige Leben gegeben. Auch ich kann es tun, einem anderen es geben. Und ich kann mich nicht herunterziehen lassen zum Geplapper dieser Welt. Wir können das tun, nicht nur dadurch, dass wir zu den Menschen sprechen, sondern dadurch, dass wir die Menschen lieben. Lieben. Paulus schreibt, ich möchte verstoßen sein, von Gott verstoßen, für meine Brüder nach dem Fleische, für die Juden. Aber hilft es, wenn ich auf das Lebendige, auf das ewige Leben verzichte, damit ein anderes bekommt? Hat es einen Sinn? Kannst du dir das vorkommen? Jesus hat auf sein himmlisches Leben verzichtet, um uns die Erlösung zu geben. Und Apostel Paulus spielt darauf an, von unserem Gebet, von unserer Liebe hängt es ab. Nicht ob einer oder der andere, sondern was mit einem Volke geschieht. Ich hatte eine große Überraschung, als ich im Gefängnis war. Ich war allein in einer Zelle, jahrelang. Ich sah niemanden. Aber ich predigte jede Nacht. Ich schlief nur während des Tages, während der Nacht war ich wach und predigte jede Nacht. Ich wusste, ich habe wem zu predigen. Gott ist sehr interessiert zu wissen, was ich denke. Er ist doch mein Vater. Ich bin interessiert an allem, was meine Kinder und meine Enkel sagen. Auch kleine Albernheiten vom Kind. Ist aber mein Kind. Ich bin interessiert an allem, was er sagt. Ich sprach, Gott wird hören. Engel werden hören. Und ich sprach. Und nicht nur, dass ich solche Predigten hielt. Ich hatte einen großen Vorteil. Meine Zuhörer hatten keine Uhr. Ich konnte so lange predigen, als ich wollte. Jetzt, wenn ich in evangelischen Kirchen predige, sagt man mir nicht mehr als 20 Minuten. Was ist so? Damals konnte ich predigen, solange ich wollte. Und nicht nur, dass ich predigte, ich memorisierte die Predigten. Um sie memorisieren zu können, machte ich aus den bedeutendsten Gedanken der Predigten Reime. Reime sind leicht, sich an Reime zu erinnern. Und als ich aus dem Gefängnis kam, hatte ich 300 Predigten in meinem Gedächtnis. Habe sie in den ersten Tagen niedergeschrieben. Und daraus sind Bücher entstanden, die Sie wahrscheinlich auch hier beim Ausgang finden werden. Predigten in Einzelhaft. Predigten in Einzelhaft. Und diese Predigten wurden umgeschrieben, andere werden jetzt umgeschrieben. Ich selbst hatte die große Überraschung. Vor 45 Jahren, in einer einsamen Gefängniszelle, habe ich für Ruanda gebetet. Ich habe es schriftlich. Als ich aus dem Gefängnis hinausgekommen bin, hatte ich alle diese Predigten und die Gebete, die es gab, die habe ich niedergeknitzelt sofort. Die wurden jetzt auf der Schreibmaschine geschrieben und da steht Ruanda. Ruanda, das Land, in welchem jetzt 500.000 in zwei Wochen getötet wurden. Ich und andere Gefangene. Wir haben für Ruanda gebetet und für Uganda und für alle. Wir haben damals auch für Deutschland gebetet. Übrigens, ich vergaß niemals dafür zu predigen, dass Deutschland eins wird. Israel war ja auch gespalten und wurde eins. Und ich hoffe, es wird eins bleiben. Und wir beteten für alle. Und im Beten ist eine große Kraft. Und wir können unsere Zeit nicht vergeuden mit den Vergnügungen dieser Welt. Wir haben etwas Wichtiges zu tun. Wir sind von Gott hergestellt worden. Wenn dieser Zimmermann mit mir und mit meiner Frau nicht gesprochen hätte, bestünde heute die Mission Hilfsaktion Märtyrerkirche nicht. Sie arbeitet in 40 Ländern, verbreitet Millionen von Schriften, die Leute zum Glauben bringen. Und das alles wegen eines Zimmermannes, der das getan hat. In Israel gibt es jetzt judenchristliche Kirchen, judenchristliche Gemeinden. In Jerusalem, in Tel Aviv, in Haifa. Und wenn du die Leute dort fragst, ja, wie ist diese Gemeinde entstanden? In Deutschland, in Rumänien gab es einen Deutschen namens Wölfkes, der hat einen Juden zum Glauben gebracht. Und dieser Jude andere Juden und diese Juden andere Juden. Und dann sind wir nach Israel emigriert und haben diese Gemeinde formiert. Und dann kamen Juden aus allerlei anderen Ländern. Das alles kommt von einem Deutschen, der nicht gesagt hat, guten Abend, was denken Sie über das Wetter? Das Wetter ist heute sehr schön. Ist es nicht warm? Wie fühlen Sie sich dabei? Nein! Er hatte etwas Wichtiges zu sagen als diese Albernheiten. Er hat zu mir, der ganz ungläubig war, auch den jüdischen Glauben hatte ich nicht, hat zu mir gesprochen, Vashti wollte sich nicht hinunterziehen lassen zu den dummen Gesprächen von Banketten, von Gelagen, wo viel Wein fließt und man tanzt und man, ich weiß nicht, was man alles tut. Und Leute neben mir verlieren die Möglichkeit des ewigen Lebens. Das ist die Wichtigkeit der Vashti. Und mit ihrer Geschichte fängt das heilige Buch Esther an. Esther an. Es ist über die Braut Christi geschrieben. Sie ist ein versiegelter Brunnen. Es kann nicht jeder hinein in ihr Herz, in ihr Inneres. Sie lässt nicht jeden. Ihr Reden, sie überzeugen, zu ihr zu sprechen. Sie hat vor allem etwas zu sagen. Ich persönlich gebe jedem Menschen, der zu mir kommt, 10 Minuten. 10 Minuten höre ich ihn an, geduldig. Und in diesen 10 Minuten finde ich aus. Habe ich von ihm etwas zu lernen, dann höre ich gerne weiter. Will er von mir lernen, dann sage ich ihm weiter. Habe ich nichts zu lernen und will er nichts lernen, habe ich das Gespräch beendet. Ich habe keine Zeit. Wie lange werde ich leben? Zeit ist das kostbarste Kapital. Wenn ich Geld verloren habe im Geschäft, im nächsten Geschäft kann ich wieder Geld gewinnen. Wenn ich Gesundheit verloren habe, kann ich die Gesundheit wiederbekommen. Wenn ich Zeit verloren habe, kann man sie nicht wiederbekommen. Die kommt nicht wieder. Und Vashti wusste es, und jeder von uns soll wissen, wir haben etwas sehr Wichtiges zu tun. Wir sind ein verschlossener Brunnen. Wir lassen nicht Gedanken aller in uns hinein. Wir haben auszustrahlen. Liebe, und weil ich über Ausstrahlung spreche, werde ich Ihnen erzählen, was vorgekommen ist. Also, wie ich bereits sagte, im Gefängnis habe ich jeden Abend gepredigt. Und dann, als ich hinauskam, veröffentlichte ich ein Buch mit dem Titel Predigten in Einzelhaft. Dieses Buch wurde in verschiedenen Sprachen übersetzt. Das ist etwas wieder los, ne? Das Buch wurde in verschiedenen Sprachen übersetzt. Und ich bekam einen Brief aus Kanada. Aus Kanada schreibt mir ein Mensch: Herr Wurmbrand, ich danke Ihnen für das, was Sie mir getan haben. Ich bin von einer guten christlichen Familie, aber als junger Mann habe ich falsche Dinge getan. Ich kam ins Gefängnis. Und im Gefängnis habe ich mich schlecht betragen und kam in eine Strafzelle, allein in einer Strafzelle. Und war dort so traurig, dachte an meine liebe Mutter, wie sie weinen muss. Und ich hätte gerne zurückkommen wollen zu Gott, aber ich wusste nicht, wie man zu Gott zurückkommt. Es war niemand mir zu beraten. Und ich hatte zu Gott gebetet: Gott, wenn es noch irgendwo auf dieser Welt einen christlichen Gefangenen gibt, in einer Einzelzelle, bring mir seine Gedanken. Er soll mir sagen, wie ich zu Gott zurückkehren kann. Und dann hörte ich eine innere Stimme: Mache keine Anstrengungen, keine Anstrengung ist nötig. Sei nur ruhig mit offenem Herzen. Gott wird dich besuchen, er wird zu dir kommen. Er will dich erlösen, mehr als du erlöst sein willst. Er will dich mit ihm im Himmel haben, mehr als du mit Gott im Himmel sein willst. Er will dir vergeben, mehr als du vergeben sein willst. Mit offenem Herzen nur ruhig bleiben und du wirst sehen, Gott wird zu dir kommen. Ich habe in diesen Worten gehorcht. Ich kam zu Gott zurück. Dann wurde ich befreit. Jetzt sind Jahre vergangen. Jetzt bin ich verheiratet, bin Diakon in einer Gemeinde. Alles ist in Ordnung. Und einmal ging ich in eine christliche Buchhandlung und fand ein Buch mit dem Titel Predigten in Einzelhaft. Ich habe mir gesagt, das muss ein Schwindler sein, wenn er in Einzelhaft war. Was für Predigen konnte er halten? Wem sollte er Predigen halten? Und aus Neugierde nahm ich dieses Buch und fand aus, dass genau zu jener Zeit, als ich in Kanada in Einzelhaft war und gebetet hatte: Gott, bringe mir die Gedanken eines anderen Christen in Einzelhaft, der weiß, wie man zu dir kommt. Bring mir diese Gedanken, damit ich auch zu Gott gelangen kann. Genau zu jener Zeit waren sie in Einzelhaft in Rumänien. Das sind tausende von Meilen von Kanada bis nach Rumänien. Waren sie in Kanada, in Rumänien, in einer Einzelzelle und beteten: Gott, wenn irgendwo auf dieser weiten Welt es einen anderen Gefangenen in einer Einzelzelle gibt, der nicht weiß, wie dir zurückzukommen, bringe ihm meine Gedanken. Herr Wurmbrand, ich habe Ihre Predigt gehört. Ich habe Ihre Worte gehört. Ich bin zu Gott zurückgekommen. Ich danke Ihnen für das, was Sie an mir getan haben. Das kann ein Christ tun, ohne einen Finger zu rühren. Wenn er nur Seelen liebt, es gehen Strahlungen. Strahlungen kommen aus einem Herzen, aus einem liebenden Herzen, kommen hinaus und gehen durch Gefängnismauern, gehen durch überall, es geht über Meere und über Seen, über Berge. Es kann gehen. Ich hatte einen Beweis dafür vor kurzem. Ärzte sagten, dass sie mir ein, ich weiß nicht einmal, wie es auf Deutsch heißt, EEG heißt es. Also man untersucht die Wellen des Gehirns. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, man legt Elektroden hier über den ganzen Kopf, legt man Elektroden und du musst liegen, ganz ruhig auf dem Rücken, musst du ganz ruhig mit geschlossenen Augen liegen, fast eine Stunde. Und dann werden registriert die Wellen deines Gehirns. Und dann hast du mir gesagt, du musst auch mit geschlossenen Augen liegen, fast eine Stunde. Habe ich gesagt, ich werde beten. Und ich habe ruhig gebetet für den einen, für den anderen. Und auf einmal kam die Schwester, die das alles registrierte, die Krankenschwester, kommt zu mir, rüttel mich auf, bitte, 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 öffnen Sie die Augen, was ist mit Ihnen geschehen? Da stimmt etwas nicht. Und sie zeigte mir dann, die Wellen waren so, kleine Wellen, und auf einmal waren die Wellen so, so groß. Damals hat sie mich aufgerüttelt. Und ich wusste, worum ich damals betete. Damals sagte ich ein Gebet, das ich sehr selten sage, weil man große Kraft haben muss für dieses Gebet. Gott, ich bete zu dir für diejenigen, für die niemand mehr betet. Moses hat gebetet für das jüdische Volk, als sie das goldene Kalb gemacht hatten und Gott gesagt hatte, sollen sie doch vernichtet werden, ich mache aus dir ein anderes Volk. Und er hat gebetet, die waren von Gott verstoßen. Nein, sie sollen nicht verstoßen bleiben. Er nimmt mein Leben weg, anstatt ihr Leben. Und Paulus, der war ein Apostel, war etwas Großes vor Gott. Und hat ihm in Römerbrief Kapitel 9 gesagt, er verzichte ich, aber meine Brüder sollen erlöst werden. Und ich betete damals, als ich mich aufrüttelte, für die schlechtesten Menschen der Welt. Für diejenigen, die von allen verachtet werden. Für die niemand mehr betet. Massenmörder oder ich weiß nicht, was sie alles getan haben. Die schlechtesten, für welchen alle Tore verschlossen sind. Wenn alle Tore verschlossen sind, bleibt ein Türchen offen. Das Gebet einer liebenden Seele. Und das kann jeder Christ haben. Und er kann dadurch Großes leisten. Wir alle sind dazu berufen, wie wascht ihn, müssen wir uns sagen. Wir haben zu den Gelagen der Welt haben wir keine Zeit. Wir haben keine Energie dafür. Wir haben etwas viel Größeres zu tun. Als ich in dieser Zelle war, die Zelle war 10 Meter unter der Erde in Bukarest. Und wir sahen niemals Sonne, Mond, Sterne, Blumen, Schmetterlinge, Vögel, nichts von der Natur. Wir sahen nichts von der Natur. Wir sahen auch innerhalb der Zelle, war nichts zu sehen. Es waren nur die grauen Wände und unsere grauen Uniformen. Mit der Zeit vergaßen wir, dass es grün und blau und gelb gibt. Unsere Welt war grau. Wir hatten niemals eine Bibel oder irgendein anderes Buch. Wir hatten niemals so etwas. Wir hörten niemand, außer den Wächtern, die manchmal auf uns schimpften und auf uns fluchten. Es war nichts Menschliches. Sonst haben wir keinen Menschen gesehen und keinen Menschen gehört. Die Kommunisten wollten, dass wir einsam sein sollen. Wir waren niemals einsam. Jesus ist ein Gentleman, wie die Amerikaner sagen. Also wirklich ein Mensch, auf den man vertrauen kann. Er hat versprochen, ich werde mit euch sein, alle Tage. Und er hat Hebräisch gesprochen. Im Hebräischen kann man nicht sagen, alle Tage. Bekol Yom bedeutet alle Tage, den ganzen Tag. Man hat Bekannte, die man alle Tage sieht. Für 10 Minuten sieht man sie nicht. Ein Nachbar, den man alle Tage 10 Minuten sieht. Aber dort steht geschrieben, ich werde mit euch sein, alle Tage, den ganzen Tag. Und er hat sein Wort gehalten. Er war mit uns in der Gefängniszelle. Er war mit uns in der Gefängniszelle. Und wenn die Braut mit dem Bräutigam ist, dann gibt es eine solche Freude, die grauen Wände der Zelle glänzten und Flammen des Feuers der Liebe brannten in dieser Zelle. Es war eine solche Freude, manchmal konnte sich man sich nicht zurückhalten. Vielleicht werden Sie sich wundern. Vielleicht werden Sie sich wundern. Ich und auch andere, wir tanzten in unseren Gefängniszellen. Ich bin kein Pfingster. Einige Pfingster haben die Gewohnheit zu tanzen. Aber in der Bibel steht nicht geschrieben, dass nur Pfingster tanzen dürfen. Dort steht geschrieben, dass David getanzt hat und er war nicht einmal ein Lutheraner. Und es steht geschrieben, dass Miriam getanzt hat und sie war keine Katholikin. Man braucht keine dieser Namen. Man braucht nur eine freudige Seele zu sein. Es war eine solche Freude, die der Heiland dir gibt. In der Einsamkeit ist er zu uns gekommen. Das Leid war schwer. Ich wusste nicht mehr über meine alte Mutter. Ich wusste nicht, ob meine Frau noch lebt, ob sie in einem anderen Gefängnis ist. Ich wusste nichts davon. Ich wusste nicht, was mit meinen Kindern geschehen ist. Ich wusste nichts von meiner Gemeinde. Es gab Schläge, es gab Foltern. Ich will dir diese Folter nicht beschreiben. Und es gab einen Gott. Und es gab einen Heiland und einen Freund, der mit dir war und dir einen solchen Trost gab. Übrigens steht in der Bibel. Jesus sagt ihm in der Bergpredigt, wenn man euch verfolgen wird und verachten wird und verschmähen wird, dann sollt ihr euch freuen. Das steht in Lukas 6, nicht? Dann sollt ihr euch freuen. Das hatte ich getan. Ich wusste, das habe ich getan. Aber er sagt, wenn man euch verschmäht, wenn man euch verachtet, dann sollt ihr euch freuen und, es kommt etwas hinzu, euch zu freuen ist nicht genug. Das steht geschrieben, ihr sollt euch freuen und hüpfen vor Freude. Das steht auch. Viele von euch haben Leid. Und ich glaube, viele von Ihnen haben auch gelernt, sich im Leid zu freuen. Es fehlt euch noch etwas. Hüpfet. Es soll wirklich diese exuberante Freude sein. Ein Kind, gibst du ihm irgendetwas, eine kleine Puppe oder ich weiß nicht, was du ihm gibst. Das Kind fängt, es freut sich nicht. Das ist nicht genug. Es hüpft. Und diese Freude konnte Jesus in Gefängnissen geben. Und wir können diese Freude, die auch ewig ist, wir können auf diese nicht verzichten, um einem Gelage teilzunehmen mit einem Banditen, wie er heißt, Verus, und einer, der bereit war, Leute zu töten. Ich kann an den ganzen Trinkgelagen nicht teilnehmen. Und wir sollen auch an diesen Dingen nicht teilnehmen. In diesen Gefängniszellen entstand die Idee der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Ich und andere Gefangene, wir waren sehr, sehr hungrig. Es waren Zeiten, in welchen wir ein Stück Brot pro Woche hatten, ein Schnittbrot pro Woche. Wir hatten Suppe von Kartoffelschalen. Die Kommunisten waren sehr nett und haben mit uns geteilt. Sie nahmen die Kartoffel, wir hatten die Schale und allerlei solche Dinge. Aber wir dachten, und andere Gefangene und auch wir dachten daran, ob da nicht einmal so etwas entstehen könnte. Im Westen sind so viele unserer Brüder frei und können helfen und brauchen unsere Hilfe. Es ist nicht so, dass wir an euch appellieren, helft den Verfolgten in kommunistischen Ländern. Nehmt an, die Hilfe, die sie euch geben können. Eine große Hilfe, ich muss euch sagen, wir haben mehr Lächeln bei unseren Gefängnisgenossen gesehen, als in sehr, sehr wohlhabenden deutschen Häusern. Ich bin in allerlei deutschen Häusern. Und ich wundere mich, warum die Deutschen nicht lächeln. Er kommt von seinem Geschäft oder Büro oder Fabrik oder wo er arbeitet. Ist das Essen fertig? Aber er lächelt seiner Frau nicht zu. Warum? Und sie klagt ihm über, was sie in der Küche hat oder bei ihrer Arbeit hat. Und sie lächeln zueinander nicht. Warum nicht? Ich spüre nicht. Ich bin nicht so. Du musst nicht spüren, um zu lächeln. Zu lächeln ist eine Pflicht. Zu deiner Frau zu lächeln ist eine Pflicht. Warum hast du sie geheiratet? Um sie froh zu machen. Und selbst wenn du traurig bist, kannst du sie machen, nicht traurig zu sein. Ich habe mehr Lächeln in kommunistischen Gefängnissen gesehen, als selbst in wohlhabenden deutschen Häusern. Wenn man lächelt, gebraucht man nur 4 Muskeln des Mundes. Wenn man sorgig ist, grimmig, dann verzerrt sich das Gesicht. 42 Muskeln treten in Tätigkeit. Kein Deutscher wäre so dumm, 42 Mark auszugeben, für was er mit 4 Mark kaufen kann. Aber wir geben Muskelkraft aus, um zornig zu sein, um geärgert zu sein. Und wir dachten auch damals nicht an eine Organisation, die hier irgendwie Geld sammeln wird, dass dort geholfen wird. Nein, eine Organisation, wo wir miteinander brüderlich teilen. Wir hatten Freude zu geben, wir hatten Verständnis zu geben. Ich erinnere mich, also wir hatten keine Bücher, wir hatten kein Papier, wir hatten nichts zu schreiben. Aber ich habe versucht, in dieser einsamen Gefängniszelle zu zeichnen. Ich hatte nicht vor, mitzuzeichnen. Aber ich nahm ein bisschen Kalk aus der Wand, wenn es mir gelang. Ne? Und mit diesem Kalk zeichnete ich auf der Tür der Zelle von Inseits, Und ich zeichnete wieder und wieder Jesusköpfe. Aber sie gefielen mir nicht. Jesus war auf diesen Zeichnungen immer so traurig. Ich wollte ihn fröhlich machen. Ich hatte die Ambition, ihn zum Lächeln zu bringen. Aber ich war nicht gut im Zeichnen. Ich wusste nicht, wie man das tut. Aber bis zuletzt ist es mir gelungen. Einmal eine Nacht machte ich ihn dort zu lächeln. Ich war so froh. Ich schrie zu ihm: Jesus, ich mache dich lächeln. Jesus, ich mache dich freudig. Ich kann Jesus freudig machen. Nicht nur in der Zeichen. Es steht in der Bibel, dass wenn ein Sünder sich bekehrt, ist Freude bei den Engeln. Wenn Freude bei den Engeln ist, was ist bei den Prinzen der Engel? Was ist bei den Prinzen der Engel? Ich kann machen, dass Jesus freudig ist. Erstens einmal lächle deine Frau zu, wie sie freudig machen. Lächle deinen Mann zu, wie sie ihn freudig machen. Kannst Engel freudig machen, kannst Jesus freudig machen. Wir haben ganz große Berufungen, Freude im Himmel zu machen. Wir können unsere Zeit nicht vergeuden mit den Gelagen der Ungläubigen. Wir haben dort nichts zu suchen. Ihre Freuden sind nicht unsere Freuden. Wir dachten damals an so etwas wie die Hilfsaktion Märtyrerkirche, aber es war gar keine Chance, dass so etwas kommt. Ich war zu 25 Jahren im Gefängnis verurteilt, da war ein Pfarrer Wischke, der war zu 22 Jahren verurteilt. Wir hatten sehr große Strafen. Wir waren hungrig, man kann dort keine 20 Jahre leben. Auch ich war sehr, sehr schwer krank, sehr todeskrank war ich dort. Es gab gar keine Möglichkeit. Einmal sagte mir der Arzt, Sie haben nur noch 2 Wochen zu leben. Dann sagte ich mir, schon, wenn ich nur 2 Wochen zu leben habe, kann ich ja diese Zeit gut gebrauchen. 2 Wochen sind eine geraume Zeit. Und stellte mir vor, was für ein Buch ich schreiben würde, wenn ich nicht tödlich krank wäre, wenn ich nach 2 Wochen nicht tot bin. Das kann ja vorkommen. Die Ärzte sind ja keine Propheten. Sie sagen, so ist es wahrscheinlich. Aber es kann ja auch anders kommen. Angenommen, dass ich in 2 Wochen nicht sterbe und dass ich aus dem Gefängnis einmal hinauskomme. Und wenn ich aus dem Gefängnis hinausgekommen bin, auch in die freie Welt komme, würde ich ungefähr so ein Buch veröffentlichen. Und die Hauptgedanken meines Buches, Gott hat gemacht, ich wurde frei, andere wurden auch frei. Und wir konnten, einige von uns, in den Westen kommen. Und ich konnte Gefoltert für Christus schreiben, ein Buch, das gedacht wurde, im Gefängnis am Todesbett. Kein Verleger wollte es nehmen. Auch in Deutschland nicht. Große christliche Verleger haben gesagt, gefoltert. Wer kauft schon ein Buch über Folter? Wir wollen Trost haben. Wir wollen Freude haben. Ein Buch über Folter wird ja nicht verkauft. Wir wollen das nicht. Und Gott hat gemacht. Es wurde verbreitet. Es wurde in 66 Sprachen übersetzt. Und Hunderttausende, vielleicht Millionen von Christen in der ganzen Welt haben die Botschaft der verfolgten Kirche gehört, aber nicht eine traurige Botschaft, oh, wie viel man leidet. Und ich soll euch erzählen, wie die Foltern waren. Ich soll euch erzählen, den Sieg, die Überwindung des Leidens, wie man auch im Leiden gläubig sein kann und liebend und hoffnungsvoll. Das wurde im Buch. Und wie man wirklich weiter tätig sein kann für Christus. Und diese Mission ist entstanden, als ich nach Deutschland kam, nach Amerika, nach England. Überall traf ich gläubige Christen hier in Deutschland, Hans Braun, ein Kaufmann. Der hat sofort sein Kaufmanngeschäft beiseite gelassen und hat es übernommen, diese Mission zu leisten und ebenso in anderen Ländern. Und diese Mission besteht jetzt in 40 Ländern der Welt, aber sie arbeitet in 70 Ländern. Auf 66 Sprachen drucken wir. Wir haben Druckereien. Erstens einmal eine große Druckerei hier in Deutschland. Wir haben auch in anderen freien Staaten. Wir haben in Indien eine sehr große Druckerei. Aber wir haben Druckereien, wo niemand sie hat. Wir haben Druckereien in Ländern, in arabischen Ländern. Es ist noch jetzt so. Es gibt nicht nur kommunistische Verfolgung. Es gibt muslimische Verfolgung der Christen. Muslimische Verfolgung ist schlimmer als die kommunistische. In Saudi-Arabien. Ich war dort. Übrigens, damit ihr auch lachen sollt. Ich war dort. In Saudi-Arabien ist ein Gesetz, kein Jude kommt hinein. Gesetz. Und ein anderes Gesetz, kein christlicher Pfarrer kommt hinein, hier zu predigen. Ich kam aber, ich war für denjenigen, der beim Visaamt war, wenn du kommst, sag, dann kannst du dich nicht mal aus, Juden dürfen nicht hinein. Christliche Pfarrer dürfen auch nicht hinein. Aber dieser Würmland ist eine Komplikation. Er ist ein Jude oder ein christlicher Pfarrer. Ich, da versteht im Gesetz nichts. Jedenfalls bin ich hineingekommen. Das ist ein Gesetz, keine Bibel darf hinein. Keine einzige Bibel. Das Gesetz sagt keine einzige Bibel. Und ein Christ soll doch den Gesetzen des Staates gehorsam sein. Gott wollte, dass so eine Regierung dort sein soll. Und diese Regierung hatte beschlossen, eine Bibel darf nicht hinein. Und ich habe natürlich das Gesetz beachtet. Eine Bibel kann dort nicht hinein. 30.000 Bibel sind hineingekommen. Über 30.000 sagt das Gesetz gar nichts. Und diese wurden auch verteilt. Aber sie wurden unter großen Gefahren verteilt. Wenn ein Moslem dort Christ wird, wenn ein Moslem mit Christen zusammenarbeitet, werden noch heute die rechte Hand abgehackt, dort in Saudi-Arabien. Wir haben Leute dort gesehen, denen die rechte Hand abgehackt wurde. Und sie hatten auch, so wie einige der Pfingstler diese Gewohnheit haben, auch sie haben hier geklatscht. Und bei der Versammlung wollen sie auch klatschen. Ich habe Leute gesehen, die mit einer Hand klatschen. Man braucht nur eine Hand zum Klatschen und eine große Freude im Herzen. Man hört es nicht gut, aber oben im Himmel hört man dieses Klatschen. Und so wird diese Arbeit dort getan, in Saudi-Arabien, in Oman, in Kuwait, in allen diesen Staaten. Ich kann euch nicht sagen, wo diese Geheimdruckerei ist, aber es gibt Geheimdruckereien, wo die größten Gefahren sind. Es gibt Geheimdruckereien in China, wo dort auch Leute ihr Leben aufs Spiel setzen. Sie wissen davon, dass man nicht nur erhängt werden kann oder erschossen. Man kann ihnen den Bauch aufschlitzen und das Herz verbrennen. Aber nur das Herz vom Fleisch wird verbrannt. Wir haben ja alle ein neues Herz, das nicht gebraten werden kann hier auf dieser Welt. Das klopft auch nach dem Tode. Und ich kann euch nicht beschreiben, die freudigen Gesichter dieser Brüder, die in Geheimdruckereien arbeiten, ihr Leben aufs Spiel setzen. Ich hatte sie in Rumänien gekannt, ich hatte sie von den russischen Brüdern gekannt, jetzt auch in den anderen, in muslimischen Staaten und in anderen Staaten. Und wir helfen, wo es notwendig ist, bringen wir geheim Bibeln ein und Evangelien und andere christliche Bücher. Wo es möglich ist, bringen wir sogar Druckmaschinen hinein. Einmal hatte ich eine solche Versammlung und ein Mensch stand auf und sagte, Herr Wurmbrand, ich kann Ihnen glauben, dass Sie Bibeln hineinschmuggeln. Aber wie können Sie eine Druckmaschine hineinschmuggeln? Die ist ja so groß. Wie können Sie das? Ich habe geantwortet, was für ein Schmuggler wäre ich, wenn ich in einer öffentlichen Versammlung sagen würde, wie ich schmuggle. Ein Drogenschmuggler sagt auch nicht, wer schmuggelt. Aber die Drogen kommen nach Deutschland, nicht? Und unsere Druckmaschinen kommen auch dorthin. Und wir geben ihnen das Wort Gottes. Und diese Mission ist entstanden. Jetzt haben wir einen Verlag und eine Druckerei in Rumänien organisiert. In Rumänien, in Bukarest, mein Heimatland. Und jetzt kam etwas sehr Interessantes. Jetzt hatten wir diese Druckerei. Man druckt dort Zehntausende von Büchern. Natürlich kann man sie nicht sofort verkaufen. Eine Druckerei braucht ein Lager haben. So haben wir uns an die, wie heißt das, den Bürgermeister, wie heißt der, Bürgerrat oder wie heißt der? An den Bürgermeister gewandt. Er soll uns doch einen Platz vermieten, ein Lager. Also ich habe einen Platz für Sie. Er hatte keine Ahnung, wer wir sind. Wir sollen ihm einen guten Preis geben. Und er gab uns als Platz für Lagern von Bibeln und christlichen Büchern den Luftschutzkeller im Palast des Diktators Ceausescu. Ceausescu hat einen großen Palast gebaut in Bukarest. Und in diesem Palast gibt es einen Luftschutzkeller. Und den Luftschutzkeller haben sie uns gegeben. Dort sind jetzt Bibeln und christliche Bücher. Im Palast von Ceausescu. Nun ging ich dort in diesen Luftschutzkeller, wo jetzt unser Lager ist. Um diesen Palast zu bauen, hat Ceausescu niedergerissen, viele Häuser in der Umgebung, hat niedergerissen auch ein Haus der Geheimpolizei. Unter jenem Haus war das Gefängnis, in welchem ich gesessen bin und andere Brüder. Und dort, wo meine Gefängniszelle war, dort sind jetzt die Lager mit Bibeln und mit meinen Büchern. Wenn einer von euch sich leisten kann, nach Bukarest zu fahren, könnt ihr hingehen. Ich habe in meinen Augen nicht geglaubt. Ich war mit meiner Frau dort Es ist nicht schön, ein Pfarrer sollte sich ja immer ganz besonders nett benehmen. Ich werde Ihnen sagen, wir beide haben getanzt, als wir sahen, wo unsere Bücher waren. Die Bücher, wir hatten diese Bücher in unseren Gedanken komponiert. Wenn ich einmal frei sein sollte, wer weiß, ob es einmal gelingt, wenn ich ein Buchschreiber wäre, wer wird es drucken unter dem Kommunismus? Jetzt ist das Lager dort. Jetzt ist das Lager dort. Das ist ein Wunder, dass wir in unserer Mission geschehen ist. Also als wir gesehen haben, dass es in Rumänien so gut ging, haben wir gesagt, wir schaffen noch eine solche Druckerei und eine Buchhandlung und so in der Ukraine. In der Stadt Lwów, in der Ukraine, oder wie die Ukrainer sagen, Lviv, dort haben wir auch gebeten, wir möchten einen Platz haben. Und das hängt alles vom Bürgerrat ab. Und die haben gesagt, ja, wir geben es. Es ist ein ganz zerfallenes, altes Kloster. Das wurde geschlossen vor 60, 70 Jahren, als man die Religion bei uns vernichtet hat. Dieses Kloster, ihr könnt sie ja wieder aufbauen. Hier habt ihr den Platz. Und ja, schön. Sie haben uns den Platz gegeben, damit wir unsere Druckerei machen. Und dann gingen unsere Brüder und besichtigten den Platz. Und fanden im Keller so eine Mauer, einen vermauerten Platz, aber die Mauer war hinuntergekommen, im Keller. Und dort, in diesem vermauerten Platz, unter dem Haus, fanden sie Schädel. Jeder Schädel hatte ein Loch hinter dem rechten Ohr, dort war die Kugel durchgegangen. Dort war der Platz, wo Christen getötet wurden, erschossen wurden. Und man sieht noch dort Schädel und Beine dieser Leute. Auf diesem vom Blut geheiligten Platz, da sind Christen für ihren Glauben getötet worden. Auf diesem Platz werden jetzt Bibeln gedruckt und andere christliche Bücher und das Wort Gottes verbreitet. In der ganzen Ukraine war kein anderer Platz für uns als der heiligste Platz. In Rumänien war es auch so gewesen. Ein Zeichen nach dem anderen gibt uns Gott, dass er mit uns ist. Übrigens wundere ich mich nicht einmal. Ich wundere mich nie über ein Wunder Gottes. Ich wundere mich, wenn er keine Wunder macht. Was, wenn ein Gott ist, dass er keine Wunder macht? Und jetzt ein Wunder, das vor 2 Wochen oder so haben wir es erfahren. Es gibt ein Land Burma. Dort sind Buddhisten an der Macht. Der Buddhismus ist gewöhnlich bekannt als eine friedliche Religion. Der Buddha hat gesagt, ihr sollt einander lieben. Aber die sind sehr hart auf Christen. Der Leiter unserer Mission in Burma, Wai Fu, wurde mit dem Kopf nach unten gehängt, bis er gestorben ist. Er ist dort gestorben. Und jetzt bekommen wir aus Burma einen Bericht. Dort war ein Buddhist, schwer krank an Tuberkulose. Im Gefängnis war ich auch. Hatte generalisierte Tuberkulose beider Lungen und Knochentuberkulose. Dieser Mensch war krank, sehr todeskrank. Man hat ihm gesagt, wir haben nicht mehr zu leben. Und dann sind Gläubige zu ihm gekommen und haben ihn zum Glauben gebracht. Und als sie ihn zum Glauben gebracht hatten, haben sie gesagt, wir müssen auch für sie beten, dass sie gesund werden. Und nachdem sie für ihn gebetet haben, der Arzt hatte gesagt, dieser Mensch lebt nicht mehr als 1-2 Wochen. Haben sie gesagt, 1-2 Wochen, das ist genug, damit er gefoltert für Christus leben soll und lesen soll. Und gab ihm das Buch Gefoltert für Christus. Er hat das Buch Gefoltert für Christus gelesen. Und las darin, dass es einen Gefangenen gegeben hat, der Tuberkulose hatte, aber daran nicht gestorben ist, der frei geworden ist. Und dieser Mann wurde gesund, er war todeskrank, und der Arzt fragte ihn, ja, wo ist hier die Tuberkulose? Dort, wo die Tuberkulose vom Autor dieses Buches ist. Er ist geheilt und er ist befreit und ich bin auch geheilt. Auf Wiedersehen, Herr Arzt, ich brauche es nicht mehr. Solche Wunder geschehen, solche Wunder können in Ihrem Leben geschehen. Wir sollen uns doch nicht wundern. Es gibt nichts, was ich nicht für mein Kind tun würde. Alles würde ich für ihn tun. Es ist mein Kind, mein Enkelkind. Ich würde alles für ihn tun. Und wenn ich das Kind Gottes bin, kann ich damit rechnen, dass er für mich alles tun wird. Alles. Es ist ein Bibelvers, den alle falsch lesen. So viele haben mir behauptet, es steht in der Bibel geschrieben, alle Dinge wirken zusammen zum Guten derjenigen, die Gott lieben. So etwas steht in der Bibel nicht geschrieben. Wer von euch weiß, dass es in der Bibel geschrieben steht, alle Dinge wirken zusammen zum Guten? Wer weiß? Steht sowas in der Bibel? Steht es oder nicht? Ja? Ich behaupte, es steht dort nicht geschrieben. Es steht nicht, alle Dinge wirken zum Guten. Es steht geschrieben, alle Dinge wirken zum Guten.
Auch die schlechtesten Dinge.
Du sagst ja, jeder von uns sagt, alle Dinge wirken zum Guten, aber dieses ist ja so fürchterlich, dieses bestimmt wirkt nicht zum Guten. Dieses Fürchterlichste wirkt auch zum Guten.
Alle Dinge. Nichts ist von der Güte Gottes ausgeschlossen. Wir haben das erlebt in unserem Leben und in den Leben der anderen Gefangenen.
Wir haben Freude auch im Gefängnis gekannt. Dort war, um die Wahrheit zu sagen, Freude auch manchmal mit Tränen gemischt. Es gab natürlich auch großes Leid. Man litt für sich selbst und man litt auch mit den anderen. Es gab aber diese unbesiegbare Freude. Wir brauchen die Freude der Gelage des Königs Achasverus, brauchen wir nicht. Wir können klar, klipp und klar dem Achasverus sagen, wie Vashti, ich komme nicht, du kannst mir tun, was du willst. Und so hat unsere Mission gesiegt und so siegen Christen in ihrem Leben. Ich weiß, es gibt Leid, nicht nur in kommunistischen Gefängnissen oder in moslemischen Gefängnissen. Es gibt viel Leid, auch in Deutschland. Ich habe das Alter von 85 Jahren. Wenn man 85 Jahre ist und so viel herumgereist, also jetzt schickt mich die Mission von einem Land ins andere. Ich bin fast jeden Tag in einem anderen Haus. Und ich gebe mir Rechenschaft, es gibt Leiden nicht nur in kommunistischen Gefängnissen. Es gibt Leiden hier in Deutschland. Aber manchmal in sehr reichen Häusern gibt es auch. Ich bin manchmal in reichen Häusern. Ich war in königlichen Palästen, habe auch dort traurige Menschen gefunden. Überall gibt es Trauer. Aber überall gibt es die Möglichkeit der Überwindung dieses Trauens. Weil wir wissen, das ist ein kurzes Leben. Es vergeht. Das ewige Leben ist für immer. Und ich ende mit einer alten, alten jüdischen Geschichte. Wenn Sie schon einen Juden hören, sollen Sie auch eine jüdische Geschichte hören. Die Juden haben sehr interessante Geschichten über Jesus. Eine der Geschichten ist die folgende. Aus Tradition weitergegeben. Eine der Geschichten ist folgende. Als unser Herr auf Erden war, fragte ihn ein Jünger, Herr, was bedeuten die Worte des Predigers? Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Der Heiland schaute auf ihn und sagte, du bist zu jung, dies zu verstehen. Die Zeit wird für dich kommen. Und der junge Mann, wie junge Leute sind, er vergaß seine eigene Frage. Der Heiland erinnerte sich an sie und ließ 3 Jahre verstreichen. Nach 3 Jahren sagte diesem jungen Mann, willst du mit mir spazieren gehen? Oh, der war glücklich mit Jesus. Wenn du mit Jesus spazieren gehst, zwitschern die Vögel schöner als sonst und die Blumen geben einen schöneren Duft als je. Und dann kann Jesus so wunderbar erzählen, natürlich komme ich. Und sie gingen stundenlang in der Hitze Israels, gingen sie von Platz zu Platz. Und Jesus erzählte. Und in einem bestimmten Moment sagte Jesus diesem Jünger, jetzt bin ich müde. Ich setze mich unter diesem Baum. Dort sieht man ein Dorf. Du bist jünger als ich, lauf bis in dieses Dorf und bitte jemanden für einen Krug Wasser für mich. Der Jüngling war froh, Jesus einen Dienst leisten zu können. Natürlich. Er lief zum ersten Dorf, dort klopfte er beim ersten Tor an, um einen Krug Wasser für Jesus zu bekommen. Das Tor öffnete sich. Das Mädchen, das das Tor geöffnet hat, war sehr, sehr schön. Er hätte einen Krug Wasser verlangen müssen, aber sie war so schön. Auf sie schauend hat er vergessen, wofür er gekommen war. Und er blieb bis zum Abend mit diesem Mädchen, sprach mit ihr wieder und wieder. Er konnte jene Nacht irgendwo im Dorf, ist er schlafen gegangen, aber konnte nicht schlafen. Das Mädchen war zu schön. Am nächsten Tag war er mit dem Mädchen, am dritten Tag mit dem Mädchen. Er hat dieses Mädchen geheiratet. Und sie war ein reiches Mädchen und brachte, wie es damals üblich war, eine große Mitgift. Und sie hatten Land und sie hatten Schafe und sie hatten Kühe und sie hatten, ich weiß nicht was, Feigenbäume, ich weiß nicht, auf allerlei Dinge, die sie hatten. Und es war eine sehr glückliche Ehe. 12 Jahre haben sie wie im Himmel verbracht. Und von Reichen wurden sie noch reicher. Das Leben war so schön, bis eines Tages eine Überschwemmung kam. Ich weiß nicht, ob ihr eine Überschwemmung erlebt habt. Ich habe erlebt, es ist fürchterlich. In ein paar Stunden ist alles weggefegt, weggefegt. Häuser zertrümmert, die Kühe sterben, ertrinken und die Schafe ertrinken
Und zuletzt ertranken auch seine Kinder und seine Frau ertranken vor seinen Augen. Nur er konnte sich am Ufer retten, allein und arm, alles verloren. Und wie er so weinend am Ufer saß, hörte er eine Stimme hinter sich. Geliebter Jüngling, hast du mir gebracht diesen Krug Wasser, nach welchem ich dich geschickt hatte? Und er erwachte wie aus einem schlechten Traum. Heiland, wie konnte ich das vergessen? Macht nichts. Bei dir sind 12 Jahre vergangen, bei mir paar Minuten. Ich wollte dich lehren, was die Worte des Predigers bedeuten. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Wir Gläubige wissen vom ewigen Leben. Und im Vergleich mit diesem ewigen Leben ist alles anderes, wie Deutsche sagen, Mumpitz im Vergleich mit dem ewigen Leben. Jenes ist das richtige Leben, jenes ist das richtige Leben. Es klopfte einmal ein Bettler bei einem reichen Haus an. Bitte, er war alt, ich bin kränklich. Erlauben Sie mir eine Nacht hier auszuruhen, zu schlafen. Ich kann mich nicht weitergehen zu einem anderen Haus. Ich bin so müde. Herr, das ist kein Hotel. Sie können bei mir nicht schlafen. Entschuldigen Sie, dass ich gestört habe. Aber Ihr Haus ist sehr schön. Darf ich nur fragen, wer hat dieses Haus gebaut? Mein Großvater. Schön, 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 schön. Und lebt Ihr Großvater noch? Nein, der ist schon lange gestorben. Und wer hat in diesem Haus nach seinem Tod gelebt? Mein Vater natürlich. Ja, schön. Muss ein schönes Leben geführt. Lebt Ihr Vater noch? Nein. Und wer lebt jetzt hier? Ich lebe hier. Ja, wir haben hier ein gutes Leben. Und wenn Sie sterben werden, wer wird hier leben? Meine Kinder. Warum sagen Sie mir, dass ich falsch gedacht habe, dass hier ein Hotel ist? Alle Häuser sind Hotels, nicht? Alle Häuser sind Hotels. Alle Häuser sind Hotels. Hier ist alles so, so vergänglich. Es gibt ein ewiges Leben. Wir haben den Vorgeschmack dieses ewigen Lebens gehabt. Ein Leben in Gemeinschaft mit Engeln, mit den Heiligen aller Zeiten, in Freuden, die man nicht beschreiben kann. Es gibt Freuden, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Freuden des Geistes und Möglichkeiten, dort auch zu dienen. Es steht geschrieben, sie werden dienen hier Tag und Nacht. Wer weiß, wie viel Freuden wir anderen Wesen geben werden, welche wir jetzt noch nicht kennen. Wir können uns nicht hinunterziehen lassen zu den Gelagen dieser Welt. Wasch die ist mir sehr lieb. Steht nicht viel über sie in der Bibel und es wird über sie nicht gepredigt. Aber Wasch hat ja ein Vergnügen angeboten. Ich brauche es nicht. Ich habe Vergnügen. Ich habe Vergnügen. Ich habe das Vergnügen, eine Kraft zu haben, Nein zu sagen zu den Vergnügen dieser Welt, weil ich die richtigen Vergnügen kenne. Das ist die Botschaft, die ich euch zu sagen hatte. Ich weiß nicht einmal, wie viel Zeit ist verstrichen. Wenn ich noch Zeit hätte, würde ich noch etwas sagen. Aber ihr seid wahrscheinlich müde. Und jedenfalls, der Unterschied ist, dass Sie die ganze Lungenkraft haben und ich nur die Hälfte dieser Lunge. Aber wenn Sie schon wollen, werde ich Ihnen noch etwas erzählen. Ich werde nur für ein paar Minuten, ich werde Sie nur noch 5 Minuten halten. Ich verspreche, es werden nur 5 Minuten sein. Ich kann nicht versprechen, dass jede Minute nur 60 Sekunden sein wird, aber es werden 5 Minuten sein. Wir helfen Familien christlicher Märtyrer. Eine der Familien, die mir sehr nahe ist, ein Rumäne. Von dem will ich nur kurz berichten. Dieser Rumäne hieß Ivan Moiseev. Er wohnte in Bessarabien. Das ist ein Teil Rumäniens, welches die Russen gestohlen hatten. Jetzt heißt es die Moldauische Republik, aber die sind Rumänen. Der Ivan Moiseev war so ungefähr 20 Jahre alt. Er war ein Soldat in der kommunistischen Armee. Er war ein Gläubiger wie wir, mit einem kleinen Unterschied. Sein Glauben war ansteckend. Hast du eine Grippe bekommen, ist sie ansteckend. Hast du eine Grippe bekommen und niemand war angesteckt, kannst du sehr ruhig sein. Es war nicht eine Grippe, es war eine einfache Erkältung, weil Grippe ist ansteckend. Hast du den Glauben? Seit wann? Seit 3 Monaten, 6 Monaten, seit 1 Jahr, seit 2 Jahren. Wen hast du angesteckt? Wenn du niemanden angesteckt hast, kannst du sehr ruhig sein. Es war nicht der Glaube. Der wahre Glauben ist ansteckend. Sie können versuchen, jetzt bis Sie nach Hause kommen, Halten Sie den ersten Menschen auf und sagen Sie ihm für den Glauben. Sie werden sehen, das wirkt. So wie jener Schreiner zu mir gesprochen. Und er war Soldat in der Roten Armee und er hatte einen ansteckenden Glauben. Er sprach zu jedem von seinen Glauben, zu den Offizieren, zu den anderen Soldaten. Er sang. Man sagte ihm, das Singen christlicher Lieder ist hier verboten. Und dann antwortete Herr Hauptmann, und wenn es verboten ist, wenn Sie den Lerchen und Nachtigallen sagen würden, singet nicht mehr, sonst schneidet man euch den Hals ab. Was würde die Nachtigall tun? Sie würde weiter singen. Sie kann nicht anders tun als singen. Und auch ich kann nicht anders tun als singen. Und bis zuletzt hatten sie satt mit ihm. Im Winter musste er barfuß auf dem Schnee stehen. Und so allerlei Dinge. Dann haben sie ihn schwer gefoltert. Zuletzt haben sie ihn getötet. Wir haben das Bild seiner Leiche 6-mal in der Region des Herzens gestochen. So ist er gestorben. Aber bevor er gestorben ist, gelang es ihm, hinauszuschmuggeln aus seinem Gefängnis, einen kleinen Brief an seine Mutter. Dort schreibt er, Mutter, weine nicht. Er war jung, er dachte, dass man eine Mutter überzeugen kann, nicht zu weinen. Das kannst du nicht überzeugen. Eine Mutter weint. Er sagt ihr aber, Mutter, weine nicht. Denn ich habe einen Engel gesehen. Und der Engel zeigte mir das himmlische Jerusalem. Es ist so schön, Mutter. Es ist so herrlich schön, man kann es nicht beschreiben. Mutter, tue dein Bestes, um auch dort zu gelangen, und wir werden uns dort wiedersehen. Dieser Mensch sagte, er hat einen Engel gesehen. Hat er ihn wirklich gesehen? Einen Engel zu sehen? Hat er ihn wirklich gesehen? Deswegen ist, wenn ihr mich jetzt mit Gewalt auf den Fußboden legt und mir eine Flasche Brandwein in den Hals schüttet, fange ich auch allerlei Dinge zu sehen, die nicht da sind, nicht? Oder wenn man drogiert wird, man kann verschiedene Dinge sehen. Woher weiß ich, dass er einen Engel gesehen hat? Er beschreibt einen Engel, er war ein Bauernbursche, ohne Kultur. Er beschreibt aber Engel, wie kein Theologe sie je beschrieben hat. Er sagt, Mutter, Engel sind durchsichtig. Wenn man einen Engel vor sich hat und ein Mensch steht hinter dem Engel, verhindert dich die Tatsache, dass der Engel vor dem Mann steht, verhindert es nicht, den Menschen hinter ihm zu sehen. Im Gegenteil, wenn man zu ihm durch den Engel schaut, der Engel ist durchsichtig, sieht man ihn so schön wie nie. Ich sehe meine Peiniger als schön, weil ich sie durch den Engel sehe. Und der Engel lehrt mich, wie Christus meine Peiniger, meine Feinde zu lieben. Dann wurde er getötet. Wir haben auch die Möglichkeit, Engel zu sehen. Engel kann man nicht so sehen wie andere, weil sie durchsichtig sind. Aber hast du einen Engel wirklich vor dir? Dann siehst du die anderen Menschen schon. Wir sind aus dem Gefängnis hinausgekommen, ohne den kleinsten Hass gegen die Kommunisten, die uns gefoltert hatten. Übrigens, meine Frau und ich waren auch in faschistischer Zeit in Gefängnissen. Fast unsere ganze Familie wurde getötet, wie es damals war. Der Töter unserer Familie hat sich in unserem Haus bekehrt. Er ist unser Bruder im Glauben. Und so. Die Welt ändert sich. Hast nicht Feinde, gegen du, welche du grimmig bist und zornig und geärgert. Hast einen, der ja für Christus gewonnen werden kann. Er kann dein Bruder werden. Wir leben in einer sehr schönen Welt. Die Hilfsaktion Märtyrkirche spricht euch nicht über Leidende, die nur weinen und seufzen. Und ihr könnt, gebt doch ein paar Mark oder einen Scheck von Hunderten oder Tausenden. Die sollen nicht mehr so viel weinen. Sie sollen getrennt. So, ein sehr schönes Welt. Wir kommen von einer reichen Kirche. Reich in Glauben, reich in Vertrauen, die euch vieles geben kann. Ein Beispiel. Und ihr könnt natürlich auch helfen. Kinder von Märtyrern sind heute hungrig. Es gibt viele solche Kinder. Niemand weiß, wie viele in China im Gefängnis sind. Wir helfen einigen. Wie viele sind, weiß niemand. Nur in Sudan allein. Sudan. Ein afrikanisches Land, ein muslimisches Land, aber hat eine große christliche Minderheit. Dort wurden in diesem Jahr, in Dörfer gingen diese fanatischen Muslime und hackten die Arme von Christen ab und gebrochen diese Arme als Trommelwirbel. In anderen Dörfern wurden alle männlichen Christen gekreuzigt. Das sind Dinge, die jetzt vorkommen. Und natürlich bleiben überall Waisen und alte Mütterchen und Witwen und die sind hungrig. und es soll ihnen geholfen werden. Das ist die praktische Seite der Dinge. Und es müssen Bibeln gedruckt werden und andere christliche Bücher. Und das fordert auch sehr viel. Und der Transport, und das muss getan werden. Aber es gibt etwas anderes, das weit über das Geld steht. Durch ein Reichtum im Herzen. Die Juden kennen das Wort nicht, sondern Dinge, ein Reichtum. Nicht sprechen. Kostbare Juwelen geben, ein Edelstein. Wir haben jeden Edelstein zu geben, jedes unseres Seufzen, jedes Gebet, jedes ist ein Edelstein. Wellen der Liebe gehen von unseren Herzen aus und können die Liebe zum Siege bringen. Die Liebe wird am Ende siegen. Gott segne das deutsche Volk und das jüdische Volk und das rumänische Volk. Gott segne uns alle. Amen.